Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen. Hier kommt das Rabe Info. Das sind unsere Themen. Das schwere Los der ägyptischen Revolutionäre. Eine Stichwahl als Wahl zwischen schlecht und schlechter. Indio-Musik aus Europa erobert Lateinamerika. Auf den Spuren der vermeintlich traditionellen Musik der Anden. Außerdem viel Engagement beim Projekt Radiesli und viel frisches Gemüse. Am Mikrofon ist Matthias Strasser.
Rabe Info 95,6.
Die Kurznachrichten heute mit Michael Spahr.
Die Verschleppung hat ein Ende. Die Schweizerinnen und Schweizer dürfen nun endlich über die Abzockerinitiative von Thomas Minder abstimmen. Der Ständerat hat in seiner Sitzung heute Morgen beschlossen, dem Nationalrat zu folgen. Folglich soll über zwei Vorlagen abgestimmt werden. Neben der Abzockerinitiative steht ein gemäßigter Gegenvorschlag zur Wahl. Mit diesem soll eine Bonussteuer für Grossverdiener eingeführt werden können. Die Initiative des parteilosen Ständerats Thomas Minder wurde vor über 4 Jahren eingereicht. Insbesondere die Wirtschaftslobby im Parlament hatte mitgeholfen, eine Abstimmung zu verschleppen. Ständige Änderungen an einem Gegenvorschlag und die Diskussion darüber, ob es einen solchen überhaupt geben soll, zogen die Debatte in die Länge. So konnten die wirtschaftsfreundlichen Parteien SVP, FDP und CVP erfolgreich verhindern, dass die Abzockerinitiative zu einem Wahlkampf-Thema werden konnte. Der Wettskandal in Italien erreicht offenbar auch die Schweiz. Wie der Zürcher Tagesanzeiger berichtet, stehen nun auch Fußballmannschaften der Challenge League unter Verdacht. Wie in den letzten Tagen bekannt wurde, hatten es kriminelle Wettorganisationen geschafft, Spiele in Italien zu manipulieren. Mit Geld von Wettbetrügern aus Singapur und Osteuropa konnten Spieler in der höchsten italienischen Spielklasse bestochen werden. Sie provozierten dafür Penalties, Platzverweise oder ließen Gegner unverteidigt Tore schießen. Nun laufen auch Ermittlungen in der Schweiz. Laut Recherchen des Tagesanzeigers könnten Spieler des Challenge League Clubs Locarno betroffen sein. Möglicherweise sind noch andere Tessiner Clubs involviert. Die Schweizer Wirtschaft wächst. Wie das ECO heute mitteilt, beträgt das Wirtschaftswachstum im Vergleich zum Vorjahr 0,7%. Vor allem der private und öffentliche Konsum haben zugenommen und die Wirtschaft angekurbelt. Der Außenhandel und die Wertschöpfung in der Industrie nehmen jedoch ab. Wie das Bundesamt für Statistik ebenfalls heute mitteilt, leidet auch das Baugewerbe an sinkenden Produktionszahlen. Der Umsatz sank um insgesamt 3,3%. Die Statistik zeigt also, Schweizerinnen und Schweizern geht es trotz der Eurokrise nach wie vor gut. Doch gerade der sinkende Außenhandel könnte ein Warnsignal dafür sein, dass auch die Schweizer Wirtschaft bedroht ist. Laut verschiedenen Medienberichten stellen die syrischen Rebellen der Assad-Regierung ein Ultimatum von 48 Stunden. In dieser Zeitspanne müsse die Regierung den Friedensplan des UNO-Sondergesandten Kofi Annans umsetzen. Ansonsten würden die Rebellen ihre Verpflichtungen nicht mehr einhalten. Erneut ist eine Resolution im UNO-Sicherheitsrat gescheitert. In den letzten Tagen wurden verschiedene Massaker bekannt, bei denen zahlreiche Kinder ums Leben kamen. Trotzdem stellt sich das Sicherheitsratsmitglied Russland weiterhin hinter die Regierung von Bashar al-Assad. Militärische Großmächte wie die USA, Frankreich und Großbritannien diskutieren offenbar über militärische Aktionen gegen Syrien ohne UNO-Mandat.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Für die ägyptischen Revolutionäre wird die Wahl des Präsidenten zur Wahl zwischen zwei Übeln. Zwei äußerst konservative Kader stehen sich in der Stichwahl Mitte Juni gegenüber. Da ist zum einen Mohamed Mursi, der Vertreter des gemäßigten Flügels der Muslimbrüder, und zum anderen General Ahmad Shafiq, der letzte Premierminister in der Regierung Mubaraks. Viele Ägypterinnen und Ägypter, aber auch viele ausländische Beobachter sind deshalb vom Resultat der ersten Wahlrunde überrascht und enttäuscht. Radio Korax hat mit dem Islamwissenschaftler Hannes Bode über die politische Entwicklung in Ägypten gesprochen.
Zwei Kandidaten sind nun in die Stichwahl gekommen, obwohl die Ergebnisse so knapp beieinander liegen. Einmal jemand, der für die alte Nomenklatura steht und jemand, der quasi aus der Muslimbrüderschaft kommt. Beides klingt ja jetzt erstmal nicht nach fortschrittlicher Entwicklung. Wer steckt denn konkret hinter den beiden Leuten, die jetzt zur Wahl stehen werden in 3 Wochen?
Ja, das war jetzt auch das böse Erwachen sozusagen der politischen Kräfte und vor allen Dingen der Reformkräfte, der Demokratiebewegung, Muslimbrüder versus Mubarak-Ära-Figur. Dann ist das sozusagen ein Kräftemessen zwischen zwei jeweils im doppelten Wort in konservativen Kräften. Zum einen zwischen zwei Kräften, die seit Jahrzehnten die politische Auseinandersetzung in Ägypten bestimmen, eben die Muslimbrüder als älteste oppositionelle Kraft Ägyptens seit den 20er Jahren, einem gigantischen Netzwerk bestehend aus sehr delikaten Mischungen eben aus sozialen Hilfsdiensten, religiösen Moscheenetzwerken und der politischen Organisation, gegen den Staat, den alten Staat, der mit vielen, mit den Jahrzehnten der Diktatur und der brutalen Herrschaft der Sicherheitskräfte verbunden wird, der Figur Ahmed Shafi und den verschiedenen Aktivisten und Politikern und Analysten in Ägypten gehen so ein bisschen die Synonyme aus. Also wenn man sich in den letzten beiden Tagen angeguckt hat, dann konnte man überall dieses berühmte Sprichwort hören, wir haben jetzt die Wahl zwischen schlecht und schlechter und die versuchen sozusagen immer kreativ jetzt noch zu zeigen, dass sozusagen zwischen Pest und Cholera nur die Wahl besteht und überlegen sich jetzt, was jetzt eben besser wäre für die Zukunft Ägyptens, Pest oder Cholera.
Von der Sache her klingt das doch so, als wenn die, die ehemals einen gesellschaftlichen Umsturz wollten, wieder dastehen vor der Überlegung, arrangiert man sich mit einem System, das ein bisschen so daherkommt wie das alte in der Ideologie und vielleicht auch in der Machtausprägung, oder riecht es gleich wieder nach einem Aufstand?
Das mit dem Aufstand ist ja immer so die Sache, auch mit der Überbetonung in den Medien, auch im letzten Jahr, dieser Revolutionäre, die eine absolute Minderheit ist, dass diese Minderheit das geschafft hat für wenige Wochen, einen so großen Anteil der normalen Bevölkerung zu mobilisieren, die am Ende zum Sturz Mubaraks geführt hat und dass es auch keine Revolution war, da sozusagen die Kontinuität des gesamten Staatsapparats und der Führungsfunktion allein über die Sicherheitskräfte in dem Moment, als der oberste Militärrat dort die Herrschaft übernommen hat, dass man deswegen da auch nicht so einfach von einer Revolution sprechen konnte, wie es von der Presse der Fall war. Jetzt ist natürlich der Punkt, ich habe gestern mit einem ägyptischen Aktivisten gesprochen, der meinte, viel kann in Ägypten entschieden werden darüber, dass wieder demonstriert wird auf der Straße, kann großer Einfluss genommen werden. Weiterhin sind die Muslimbrüder, auf die wird jetzt auch Druck ausgeübt, wird gesagt, wenn ihr jetzt tatsächlich wollt, dass alle für euch stimmen, nämlich gegen Shafi, also dass die Leute, die sagen, ich werde nie meine Stimme für jemanden geben, der für Mubarak steht, dass linke, liberale, säkulare Kräfte, die eigentlich sehr kritisch der Muslimbrüderschaft gegenüberstehen, die jetzt nochmal dafür stimmen, nur um Shafi zu verhindern, die fordern jetzt allerdings Zugeständnisse der Muslimbrüder, schriftliche, in einem Vertrag festgelegte Zugeständnisse, dass ein Präsident der Muslimbrüder A, die einen fordern, er soll aus der Muslimbruderschaft austreten, damit die Muslimbrüder nicht sämtliche staatlichen Machtebenen, Parlament, Senat, Präsidentschaft dominieren, oder dass es mehrere Vizepräsidenten gibt, dass es für jeden Minister 2, 3 Vizeminister gibt, die jeweils aus verschiedenen politischen Strömungen kommen. Das sind jetzt die Forderungen, die gestellt werden an die Muslimbrüder, dass das schriftlich erklärt wird und dann würden große Teile der säkularen liberalen Opposition dazu aufrufen, ihre Stimme Mohammed Morsi zu geben. Ob die Muslimbrüder jetzt diesen Vertrag mit sich machen lassen, ob sie einfach abwarten und davon ausgehen, dass sowieso keiner es übers Herz bringt, ein Kreuz bei Ahmed Shafiq zu machen und sie sozusagen einfach abwarten, davon ausgehen, dass sie sowieso gewinnen, das kann man jetzt noch nicht wissen. Aber sie sehen auch sicherlich, dass bei den Parlamentswahlen ist jetzt gute 40% übrig geblieben, die die beiden islamistischen Präsidentschaftskandidaten auf sich vereinigen konnten. Und säkulare Kandidaten haben 60% erhalten. Also da sieht man, dass auch da ein Wandel im Gange ist und die Muslimbrüder spüren das sicherlich auch.
Einschätzungen von Islamwissenschaftler Hannes Bude. Der Präsident von Ägypten wird in der Stichwahl vom 16. und 17. Juni gewählt.
95,6. Rabe Info.
Jahrelang gehörten sie zum Straßenbild fast jeder europäischen Stadt. Bunt gekleidete Straßenmusiker aus Südamerika, die mit Panflöten, Gitarren und Perkussion die Musik der Anden spielten. Einer von ihnen war Julio Mendivil. Der Peruaner lebte während Jahren von der Straßenmusik und finanzierte sich damit sein Studium. Heute ist er Dozent für Musikwissenschaft an der Universität Köln. Mit der vermeintlich traditionellen Indio-Musik in Europa hat er sich nun auch aus der Perspektive eines Musikethnologen befasst. Michael Spahr hat ihn getroffen.
Am Anfang des Booms der sogenannten Indio-Musik standen zwei US-Amerikaner. Die Singer und Songwriter Simon & Garfunkel veröffentlichten Anfang der 70er Jahre ihre Version des peruanischen Stückes El Condor Pasa. Ebenfalls in den 70er Jahren wurden die meisten Staaten Lateinamerikas von Militärdiktaturen beherrscht. Viele Musiker flüchteten nach Europa. Große Erfolge hatten die Musiker aus der Andenregion, also aus Peru, Bolivien, Chile, Ecuador und Kolumbien, allerdings erst in den 80er und 90er Jahren. Nicht in Konzertsälen, sondern auf der Straße. Der Musikethnologe Julio Mendivil war damals selber Straßenmusiker. Er hatte schon in Peru Musik studiert. Das, was er auf den Straßen von Deutschland spielte, hatte jedoch wenig mit traditioneller peruanischer Musik zu tun.
Das ist eine Musik, die natürlich Elemente aus der Musik aus den Anden übernommen hat. Aber das ist eine Musik, die, wenn ich das so formulieren darf, extra für Europäer erfunden wurde. Das ist eine Musik, die in der Form in Lateinamerika nirgendwo gespielt wird, was nicht heißt, dass es keine schönen Stücke gibt. Also es kann wohl sein, dass es ganz schöne Sachen gemacht werden, aber es ist keine Musikkultur, die in den Anden entstanden ist, sondern es ist ein Produkt der Migration in Europa.
Dutzende von Gruppen bespielten in den besten Zeiten die Straßen Europas. Nicht nur die Musikkulturen wurden vermischt, auch der Look war oft eine Mischung aus Süd-, aber auch aus nordamerikanischen Indianertrachten. Als dann mit der New Age-Bewegung auch noch der Markt für sogenannte Meditationsmusik aufging, konnten Musiker, die sich als traditionelle Indio-Musiker verkauften, gutes Geld machen. Insbesondere auch mit dem Verkauf von CDs und Kassetten. Julio Mendivil erzählt, dass er zu den besten Zeiten mit Straßenmusik mehr verdiente als heute als Universitätsdozent. Aber das Leben als Indio-Straßenmusiker war hart.
Das sind Leute, die im großen Teil illegal waren. Ne? Und deswegen ist es auch schwierig. Ne? Also die haben gut Geld verdient, ne? Aber auch sehr schwierige Lebensumstände gehabt. Jetzt sind sie etabliert, die meisten haben geheiratet, sind hier in Europa geblieben und gehen nach Lateinamerika mit Geld, mit das Geld, das sie gesammelt haben in diesen Jahren hier und haben eine ganz andere Position dort auch. Ne? Und das gibt ihnen Prestige, ne? Dass sie in Europa erfolgreich sind. Ne? Das ist natürlich erfolgreich in Anführungszeichen, weil also außerhalb der Straße spielen sie nirgendwo. Das ist natürlich so, was man in Lateinamerika sieht. Der kommt aus Europa, bringt Geld, ne, und Technologie und dann hat er das geschafft. Ne?
Die Konkurrenz in Europa wurde im Lauf der letzten 20 Jahre immer grösser. Die lateinamerikanischen Straßenmusiker mussten ständig aufrüsten. Grössere Soundsysteme und mehr Computer statt Musiker waren die Folge. Gleichzeitig wuchs die Repression der Städte. Die meisten Gruppen standen in einem Dauerkonflikt mit den lokalen Ordnungsämtern. Heute ist das Phänomen der Indio-Musik in Europa vom Aussterben bedroht. Dafür tun sich neue Märkte auf. In Lateinamerika notabene scheint Indio-Musik aus Europa an Popularität zu gewinnen, berichtet der peruanische Musikethnologe Julio Mendivil.
Es gibt nicht mehr als 10 Gruppen in ganz Deutschland, die davon leben können. Und die spielen häufiger in Lateinamerika als früher. Also früher haben sie nur in Europa gespielt und jetzt gehen sie nach Lateinamerika, weil sie einen Markt da jetzt erobert haben. Und da haben sie die ganze Problematik, die sie hier haben, nicht. Sie kommen mit Geld, dann kommen sie im Theater spielen, also ganz andere Bedingungen. Jetzt bin ich gespannt, was passiert in Deutschland mit diesem Phänomen, also dass Leo Rojas, dieser Ecuadorianer, das deutsche Supertalent gewonnen hat. Welche Konsequenzen wird das haben? Da kann man nur warten, wie sich das weiterentwickelt.
Leo Rojas gewann dank emotionsgeladenen Auftritten die deutsche Castingshow. Er bot und bietet seinem Publikum noch einmal den vermeintlich traditionellen Indio-Look. Dass er Trachten von nordamerikanischen Indianern trägt und eine Panflöte aus Rumänien spielt, scheint niemand zu stören. Denn auch er weiß einmal mehr, das große Publikum mit El Condor Pasa zu verzaubern.
Der peruanische Musikethnologe Julio Mendivil hat sich nicht nur mit der lateinamerikanischen Straßenmusik in Europa beschäftigt, sondern auch mit dem deutschen Schlager. Den Beitrag dazu hören Sie morgen im Rabe Info.
95,6 Rabe Info.
Seit bald einem halben Jahr wird beim Projekt Radiesli renoviert, gejätet, gesät, gepflanzt und seit ein paar Wochen auch geerntet. Das Projekt Radiesli ist ein Gemüsegarten, bei dem Profis die Leitung haben und die Kunden einen Großteil der anfallenden Arbeit verrichten. Was daraus geworden ist, hören Sie im Bericht von Benedikt Bachmann.
Frisches Gemüse aus dem eigenen Biogarten? Davon können viele nur träumen. Vor allem in Städten gibt es zu vielen Wohnungen gar keinen Garten. Dieses Problem geht der Verein Radiesli an. Radiesli mietet ein Stück Land und einen alten Schweinestall. Der Stall wurde umgebaut, damit Gemüse gerüstet und verpackt werden kann. Auf dem Land wird das Gemüse gesät und angepflanzt. Zurzeit ist es warm und feucht. Für Marion Salzmann, Gärtnerin von Radiesli, ideale Wachstumsbedingungen.
Das Wetter ist super im Moment, es ist richtig wüchsig, also das Gemüse wird größer und man sieht jetzt wirklich auch, dass das Feld ein richtiger Garten wird.
Die beiden Gärtnerinnen können die Arbeit niemals alleine machen. Die Mitglieder verpflichten sich aber, selber mitzuhelfen. Marion Salzmann erklärt, ob das auch tatsächlich funktioniert.
Ja, also bis jetzt läuft es wunderbar eben. Also es ist wirklich, wir haben ja viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Feierabend, Jätten, zum Beispiel gerade heute Mittwoch ist am halb sieben Feierabend, Gartenvierabend nennen wir das. Da kommen dann welche, die zum Beispiel unter der Woche 100% arbeiten und genießen den Abend im Garten. Und dann gibt es auch tagsüber, also wirklich, oft kommt jemand morgens, abends, mittags, nachmittags. Und manchmal gibt es auch diese Wochenendaktionstage, die sind auch immer sehr gut besucht. Also das ist wirklich erfreulich, das klappt super.
Bei Radiesli gibt es Arbeiten vom Säen und Pflanzen über Jäten bis zum Verpacken und Rüsten. Werden auch die unbeliebten Arbeiten erledigt? Dazu Marion Salzmann.
Bis jetzt gab es das Ernten noch nicht so als Arbeitseinsatz, weil wir bis jetzt vor allem Blattgemüse geerntet haben und das machen wir morgen in der Früh, also um 7 fangen wir da an und sobald wir dann auch anderes Gemüse ernten, dann gibt es dann diese Erntenachmittage und das ist sicher ja auch etwas Schönes. Und sonst kommen die Leute und machen, was ansteht, also jäten, pflanzen, gießen, alles Mögliche. Und dann gibt es die besonderen Arbeiten am Dienstag, wenn unser Verteiltag ist. Da brauchen wir dann immer jemand, der hilft, das ganze Gemüse in die, also zu waschen und in die Taschen zu packen. Und jeweils eine Person, die es dann mit dem Auto verteilt in diese Depots.
Seit 4 Wochen wird Gemüse geerntet. Der Verein hat 70 Mitglieder und 50 Gemüseabonnenten. Mit der jetzigen Pflanzfläche besteht noch ein Wachstumspotenzial für weitere 50 Gemüseabonnenten. Radiesli ist letzten Herbst gegründet worden und auch ein Experiment. Für Marion Salzmann ist die Zwischenbilanz positiv.
Ich bin nach wie vor sehr begeistert vom Projekt, weil ich merke, dass für viele Leute wirklich ein Bedürfnis ist, wieder da selbst anzupacken und auf dem Feld zu stehen. Die Kinder kommen und helfen und sehen, wie die Rüebli groß werden. Und ich, also die Leute, die mitmachen, die sind wirklich alle sehr begeistert und stehen total hinter dem Projekt. Und das ist also für mich jeden Tag eine Freude. Ich finde es wirklich ein ganz tolles Experiment.
Sagt Marion Salzmann, Gärtnerin beim Verein Radiesli. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie online unter www.radiesli.org.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hörten das Rabe-Info vom Donnerstag, den 31. Mai. Die nächsten aktuellen Nachrichten hören Sie dann wieder morgen um 11. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Michael Spahr und Benedikt Bachmann sowie die Redaktion von Radio Korax in Halle. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Strasser. Ich wünsche einen schönen Tag, habt's gut, ciao zusammen.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.